Ja, wie kann das eigentlich sein, dass sich an einem einzigen Tag 3000 Menschen in einer Stadt taufen lassen? Das lesen wir tatsächlich so in der Bibel, in der Apostelgeschichte Kapitel 2. Und auch heute, wie kann das sein, dass sich heute zwei, Jamie und Samara, hier vorne taufen lassen? Und auch in den letzten Jahren, 2023, 24 Personen haben sich hier in der Gemeinde taufen lassen. Letztes Jahr, 2024, 13. Daher ist die Frage doch berechtigt. Wie kann das sein, dass sich damals Menschen taufen lassen und auch heute? Ich denke, wenn ich das jetzt hier in großer Runde fragen würde, dann würden die direkt oder die meisten direkt eine Antwort geben können, ja aufgrund ihres Glaubens. Aber was ist das für ein Glaube, der damals wie heute zur Taufe führt? Apostelgeschichte 2 beschreibt zu dem Beginn Jesus Gemeinde. Die Ausgießung des Heiligen Geistes, welches wir an Pfingsten feiern. Damals waren die Jünger alle gemeinsam zusammen in einem Haus versammelt, als sie den Heiligen Geist empfingen. Und dann gingen die Jünger hinaus und erzählten und predigten. Voll Heiligen Geistes fingen die Jünger an, in vielen Sprachen zu predigen. Jerusalem ist voller Pilger. Viele Juden aus allen Teilen der Welt. Und plötzlich hörten die dort die einfachen Galiläer in ihrer eigenen Sprache reden. Einige waren total erstaunt. Einige haben auch gesagt, was ist denn mit denen los? Sie spotteten. Die sind doch betrunken. Doch dann stand einer auf, namens Petrus. Einer von Jesus' Jüngern. Der noch vor wenigen Wochen Jesus selbst dreimal verleugnete, steht plötzlich auf und predigt mutig vor vielen von Menschen. Wir lesen, da trat Petrus mit den 11 auf, erhob seine Stimme und sprach zu ihnen. Er sagte mit meinen Worten, Jesus der Retter, den Messias, den von Gott Gesandten, den habt ihr abgelehnt. Und aus seiner Predigt wörtlich, diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat. Eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Und das trifft sie tief. Wir lesen nämlich, als sie das hörten, drang es ihnen durch das Herz und sie sprachen zu Petrus und den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, ihr Männer und Brüder? Sie merken nämlich, das betrifft nicht nur die ganze Welt, das betrifft auch mich. Ich hatte mich verirrt. Ich war auf den falschen Weg unterwegs. Und jetzt fragen sie sich, was sollen wir jetzt tun? Und auf die Frage, die sie hatten, gab Petrus dann eine klare Antwort. Er sagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesus Christi zur Vergebung der Sünden, so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Und 3000 Menschen sagen, ja, ich glaube. Sie tun Buße und lassen sich taufen. Wir lesen nämlich, die nun bereitwillig sein Wort annahmen, ließen sich taufen und es wurden an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Halleluja! Was für ein Wunder! 3000 Menschen an einem Tag kommen zum Glauben. Es war kein Gruppenzwang, keine bloße Emotion, sondern ein Erkennen. Und genau darum geht es auch heute. Vom Erkennen zum Glauben, vom Glauben zur Taufe. So heißt heute die Predigt. Denn wir sehen in der Schrift, dass Erkenntnis, wahre Erkenntnis zum Glauben führt und dieser Glaube dann zur Taufe. Glaube beginnt nämlich mit Erkenntnis. Ich erkenne, Jesus ist der Retter. Petrus, er sagt, und es soll geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird errettet werden. Stell dir mal jemanden vor, den siehst du jetzt vom Weiten, er ist am Ertrinken. Du weißt ganz genau, der kann nicht schwimmen. Es bringt jetzt nichts, ihn irgendwie zu motivieren, vom Weiten zu rufen. Streng dich an, du schaffst das schon. Mach diese Bewegung oder diese hier, kraulen. Das bringt gar nichts. Das bringt ihn nichts, er kann nicht schwimmen. Was derjenige braucht, ist ein Rettungsring. Und dieser Rettungsring ist Jesus Christus. Petrus, er zitiert hier Joel 3,5. Er sagt hier, wer den Herrn anruft, der wird gerettet werden. Und im späteren Verlauf wird deutlich, Jesus Christus, er ist der Herr. Jesus ist nicht nur ein Lehrer, ein Wundertäter oder ein gutes Vorbild. Jesus ist der Retter, den Gott gesandt hat. für jeden, der sich das eingesteht. Ich brauche Rettung. Ich schaffe das von mir allein aus nicht. Ich brauche diesen Rettungsring. Und genau das ist diese erscheinende Erkenntnis. Nicht ich schaffe das von mir allein aus. Nicht ich schaffe das von mir aus, alleine vor Gott gut dazustehen. Nein, ich brauche Erlösung. Ich bin verloren. Ich brauche einen Retter. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle in Römer 5 zu lesen, denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes. Wir waren nicht neutral. Wir waren Feinde Gottes. Jeder auf seine Weise. Der andere vielleicht durch Gleichgültigkeit, der andere vielleicht durch offenen Widerstand. Und doch kommt Gott in Christus zu uns. Nicht, weil wir ihn gesucht hätten, sondern weil er uns retten will. Diese Einsicht verändert alles. Ich brauche nicht nur Hilfe, ich brauche Erlösung. Ich brauche Jesus als meinen Retter, denn ich habe ihn ans Kreuz gebracht. Ich erkenne, ich habe ihn ans Kreuz gebracht. Petrus, er wird in seiner Predigt sehr konkret. Er spricht zu den Menschen in Jerusalem und sagt ihnen offen ins Gesicht: Ihr habt diesen Jesus durch die Hände der Gesetzlosen ans Kreuz schlagen und töten lassen. Diese Menschen, die hatten den von Gott gesandten Messias abgelehnt. Nicht im Verborgenen, sondern öffentlich. Sie waren Zeugen, Mitläufer, ja vielleicht sogar selbst Beteiligte. Und Petrus will, dass sie das erkennen. Doch was hat das heute mit uns zu tun? Wir waren nicht dabei gewesen in Jerusalem. Wir haben Jesus nicht verraten, verurteilt oder verspottet. Wir haben ihm keine Nägel direkt durch die Hände geschlagen. Und ja, Petrus, er klärt hier direkt die Leute an, die vor Ort sind. Und doch sagt uns das Evangelium, auch wir tragen Verantwortung. Denn es war unsere Schuld. Unsere Schuld, die wir in uns haben, unsere Trennung von Gott, unsere Sünde, die das Kreuz überhaupt notwendig gemacht hat. Wie in Jesaja 53,3 steht, denn er ist um unserer Übertretung willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Nicht die Römer haben ihn ans Kreuz gebracht, nicht die anderen, sondern wir. Durch das, was wir in uns haben. Die sündige Natur, die wir von Anfang an mit uns haben. Unser Stolz, unsere Selbstzentriertheit, unseres immer dieses Ich zuerst, für all das und vieles mehr ist Jesus am Kreuz gestorben. Ja, die Menschen damals haben ihn physisch ans Kreuz gebracht, doch auch geistlich zählt, auch wir haben ihn abgelehnt, indem wir ihn ignoriert, vielleicht verleugnet oder durch unser Leben mit Gott ausgeklammert haben. Dieser Jesus, er ist für dich gestorben, für mich, für uns alle. Nicht als tragisches Opfer, sondern aus Liebe. Damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3,16. Und wenn ich auf mein eigenes Leben schaue, dann muss ich auch bekennen, Herr Jesus, auch ich habe dich lange abgelehnt. Ich habe mein Leben ich-zentriert gelebt. Ich dachte ganz lange, ja, ich bin noch gut genug. Ich habe mich mit anderen verglichen, ja, ich bin noch besser als der. Ich habe nämlich nie gestohlen. Ich habe auch nie jemanden umgebracht. Okay, ich habe ein bisschen gelogen. Öfters mal, nur so ein bisschen. Aber ich war doch an Feiertagen, zum Beispiel Heiligabend oder auch Ostern in der Kirche. Das hat doch gereicht, dachte ich. Aber nein, es reicht nicht. Ich habe lange nicht verstanden, wieso Jesus am Kreuz sterben musste. Jetzt verstehe ich es. Ich habe ihn ans Kreuz gebracht. Er ist für meine Sünden gestorben, die mich von einem heiligen Gott trennen. Sein Leben gegeben für viele als Lösegeld, für mich, für uns alle hier. Und genau deshalb beginnt echter Glaube dort, wo ich aufhöre, mich mit anderen irgendwie zu vergleichen und anfange zu sagen, ich bin gemeint. Ich bin gemeint, ich bin nicht besser. Ich brauche Rettung. Ich habe diese sündige DNA in mir, die von Generation zu Generation seit dem Sündenfall weitergegeben wird, bis auch zu mir. Und ich hoffe, dass uns das heute nochmal neu bewusst wird. Auch wenn ich jetzt 5 Jahre, 10, 20, 30 schon mit dem Herrn unterwegs bin. Petrus klagt damals konkret die Menschen an. Ihr habt ihn ans Kreuz gebracht. Doch was ist mit uns, auch wir? Auch wenn wir nicht direkt beteiligt waren, auch ich habe meinen Teil dazu beigetragen. Denn Jesus ist für meine Sünden am Kreuz gestorben. Für uns alle hier. Stell dir mal vor, du stehst jetzt vor einem Gericht. Du weißt ganz genau, du bist schuldig. Das weißt du. Und du rechnest jetzt mit einer Verurteilung, weil du ja weißt, du bist schuldig. Doch plötzlich passiert etwas total Unerwartetes, womit du gar nicht gerechnet hast. Der Richter, der steht auf, der schaut dich so mit liebevollen Augen an. Er zeigt auf das Kreuz und sagt, ich selbst trage deine Strafe. Das ist das Kreuz. Er sagt, ich habe deine Schuld am Kreuz getragen. Freiwillig, weil ich dich liebe. Aber diese Liebe, diese Gnade bleibt ohne Wirkung, wenn ich sie nicht persönlich annehme. Wenn ich Jesus nicht als meinen persönlichen Retter annehme, dann bleibt sein Kreuz für mich vergeblich. Und deshalb ist das Kreuz immer beides, nämlich ein Zeichen unseres Versagens und ein Ort von Gottes unfassbarer Gnade. Und zuletzt, ich erkenne, Jesus lebt. Diese Botschaft ist voller Hoffnung. Denn dieser Jesus, den die Menschen abgelehnt haben, der ist nicht im Grab liegen geblieben. Nein, diesen hat Gott auferweckt. Dessen sind wir alle Zeugen. Gott hat ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht. Jesus erlebt, er ist auferstanden. Der Tod hat ihn nicht halten können, weil er selbst das Leben ist. Durch die Auferstehung hat er den Tod besiegt, endgültig, allemal. Und das verändert alles. Wenn Jesus nur ein guter Mensch gewesen wäre, dann wäre das Kreuz sein Ende gewesen. Dann wäre es wie bei vielen anderen religiösen Führern einfach zu Ende gewesen. Doch er lebt. Das Grab ist leer. Und das verändert alles. Und das schenkt auch Hoffnung. Hoffnung für Suchende, Hoffnung für Schuldige, Hoffnung für Zögernde, Hoffnung für jeden, der sich eingesteht, ich brauche Rettung. Die Auferstehung Gottes ist ein lauter Ruf in diese Welt. Ich habe den Preis bezahlt. Für jeden. Auch wenn ich einiges vielleicht aus deiner Vergangenheit anklagt. Immer wieder. Jesus sagt, ich habe es getragen. Es ist wie so ein altes Schulheft voller Fehler, welches durchgerissen wird und durch ein neues ausgetauscht wird. Er fängt mit mir neu an. Er schaut nicht auf meine Fehler. Er klagt mich nicht immer wieder an. Er liebt mich und er freut sich, wenn ich mich zu ihm bekenne. Daher müssen wir nicht in unserer Schuld bleiben. Müssen wir nicht aus eigener Kraft irgendwie leben. Wir dürfen umkehren, glauben und getauft werden. Und genau das passiert in Apostelgeschichte 2. Die Menschen, die sind zur Erkenntnis gekommen und fragen jetzt, was sollen wir tun? Und Petrus gibt eine klare Antwort. Tut Buße und lasst euch taufen. Wir haben uns jetzt angeschaut, was zum Glauben führt. Und natürlich kann man da noch Dinge ergänzen. Doch die wichtigste Erkenntnis, die zu einem lebendigen Glauben führt, ist, dass man sich eingesteht, ich schaffe es von mir allein aus nicht. Ich brauche einen Rettungsring. Und dieser Rettungsring ist Jesus Christus. Ich bin ohne ihn verloren, weil ich eine Schuld in mir trage, die ich nicht von mir aus alleine ablegen kann. Nein, Jesus ist dafür am Kreuz gestorben. Wir werden irgendwann alle vor Gott, dem Richter, stehen. Das ist Fakt, das lesen wir so in der Bibel. Jeder von uns wird vor Gott, dem Richter, stehen. Und es bringt nichts, in diesem Moment zu sagen, ja, ich habe doch immer Gutes getan. Ich habe doch immer viel gespendet. Ich habe doch immer versucht, meine Nächsten zu lieben. Ja, ich habe das sogar bei meinem Nachbar so ausgelebt. Ich habe immer so einen Meter über die Grenze Rasen gemäht, weil ich ihm was Gutes wollte. Nein. Das wird Gott, der Richter, in dem Moment nicht hören wollen, wenn wir vor ihm stehen. Das, was er hören will, ist, Jesus hat am Kreuz für meine Sünden bezahlt. Ich bekenne das. Danke, Jesus. Und genau dieser Glaube führt bei euch beiden hier, Jamie und Samara, heute zur Taufe. Denn der Glaube, der wird sichtbar in der Taufe. Genauso wie es bei den 3000 Menschen so war. Und ich habe mich oft gefragt, ja, wieso sagt denn Petrus direkt, nachdem er sagt, tut Buße, lasst euch taufen. Tut Buße, okay, darauf hatte ich direkt eine Antwort. Aber warum sagt er direkt, lasst euch taufen, als sie zum Glauben gekommen sind? Vielleicht hat sich Petrus genau daran erinnert, was Jesus ihm mitgegeben hat, nämlich kurz bevor er in den Himmel gestiegen ist. Das lesen wir nämlich in Matthäus 28, 19. Da sagt Jesus nämlich zu seinen Jüngern, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir sehen in diesem Vers, wie auch in der Apostelgeschichte, Glaube und Taufe gehört irgendwie zusammen. Und auch an anderen Stellen verstehen wir, dass Glaube und Taufe zusammengehören. Denn die Erkenntnis, sie führt zum Glauben, der Glaube aber dann zur Taufe, nicht andersrum. Zuerst kommt die Erkenntnis, dann die Buße und dann die Taufe. Also das, was ihr heute macht, Jamie und Samara, das ist biblisch. Das macht ihr, weil Jesus es so vorgelebt hat. Weil er es seinen Jüngern so mitgegeben hat. Und auch, weil wir es an anderen Bibelstellen so sehen. Weil es so vorgelebt worden ist. Zum Beispiel der Kämmerer aus Äthiopien. Ein hochrangiger Beamter, er liest die Bibel. Philippus erklärt ihm das. Und dann sagt er, was hindert mich daran, getauft zu werden? Er kommt zu dieser Erkenntnis und lässt sich taufen. Oder Saulus Paulus, Apostelgeschichte 9. Einer, der Christen verfolgte, gerade auf dem Weg war, Christen ins Gefängnis zu werfen, Gott begegnete ihn auf diesem Weg. Er erkennt plötzlich, er hat gegen Gott gekämpft, er kommt zu dieser Erkenntnis und er lässt sich taufen. Oder zum Beispiel Lydia, eine wohlhabende Geschäftsfrau. Sie hört Paulus predigen in ihrer Stadt. Sie kommt zu dieser Erkenntnis und sie lässt sich taufen. Was haben die 3000 aus Jerusalem und ihr beide gemeinsam? Alle sind auf unterschiedlichen Wegen unterwegs. Alle irgendwie unterschiedliche Geschichten. Aber alle hören von Jesus. Und alle kommen zu dem Glauben und alle lassen sich taufen. Glaube und Taufe gehört zusammen. Und Glaube und weil Taufe und Glaube zusammengehören, lesen wir auch hier in Matthäus 8, 20, 19, ist Taufe auch unter anderem ein Gehorsamsakt. Wir sehen nämlich hier in Matthäus 8, 20, 19 und macht zu Jüngern und dann und tauft sie. Taufe ist also auch, ich höre auf das, was mein Herr mir sagt. Bin ich getauft, dann sollte mich natürlich eine Taufe, auch wie heute, zum Reflektieren bringen. Ist mein Gehorsam lebendig oder ist er vielleicht bequem geworden? Die Taufe erinnert uns nämlich daran, ich bin ein Nachfolger. Wir sind keine Zuschauer oder irgendwie Fans. Und bin ich nicht getauft, dann sollte mich auch eine Taufe zu Fragen bringen. Bin ich nicht getauft, bin ich aber ein Nachfolger Christi und habe diesen Schritt noch nicht gemacht, dann sollte mich das zum Reflektieren bringen. Warum lasse ich mich denn nicht taufen? Wenn es Jesus doch so vorgelebt hat, wenn er es doch seinen Jüngern so mitgegeben hat, wenn es doch die erste Gemeinde so getan hat, wenn es doch auch andere Personen in der Bibel so gelebt haben. Ja, Taufe an sich ist nicht heilsnotwendig oder heilsbringend. Dadurch steigen wir im Ranking vor Gott irgendwie nicht auf. Nein. Und dennoch gehört es in der Bibel untrennbar zusammen. Wir trennen Glaube und Taufe, obwohl es Hand in Hand geht. Denn Taufe ist auch eine symbolische Handlung. In Römer 6, 4 lesen wir, wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod, damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus dem Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Taufe ist wie ein sichtbares Zeichen, ähnlich wie ein Ehering. Der Ehering ist nicht die Liebe selbst, aber er zeigt, was innen entschieden worden ist. Deshalb taufen wir auch bei uns durch Untertauchen. Hier das Wasser hier, das symbolisiert das Grab. Das Untertauchen symbolisiert, ich bin mit Christus gestorben. Das Auftauchen, ich lebe mit ihm. Und vielleicht habt ihr euch schon gefragt, wieso die Täuflinge, Jamie und Samara, heute hier vorne mit weißen Klamotten sitzen. Und auch bei den anderen Taufen, warum wir das so machen. Nicht, weil es irgendwo so in der Bibel steht, sondern weil es eine schöne, bildhafte Tradition ist. Weiß steht nämlich für Reinheit, für das neue Leben, für das Reingewaschen durch Jesus Blut. Ich bin frei von Schuld. Ich bin neu gemacht. Nicht durch Wasser, sondern durch das, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat. Ich habe ein neues Leben durch und in Jesus. Ich habe ein neues Leben, das bedeutet, ich bin in Christus frei, dass mir vergeben ist, ganz. Dass ich nicht mehr in meiner alten Schuld leben muss. Dass ich neu anfangen darf. Das neue Leben erinnert uns, ich bin nicht mehr der ich einmal war. Ich bin jetzt ein Kind Gottes. Ich bin rein. Und vielleicht ist das heute auch genau die Erinnerung, die wir alle brauchen. Die Frage nämlich, ist mir das noch bewusst? Lebe ich aus diesem neuen Leben heraus oder habe ich mich innerlich wieder an das Alte gewöhnt? Trage ich mein neues Leben sichtbar nach außen oder ist es irgendwie im Altersgrau verblasst? Die Taufe erinnert uns, das Alte ist vorbei. Etwas Neues hat begonnen. Ich spiele jetzt in einem neuen Team. Und ich weiß nicht, ob ihr so ein Hoodie kennt. Da gibt es auch T-Shirts von, im Team Jesus. Und für mich ist so ein Pullover oder so ein Trikot oder so ein T-Shirt etwas, was das gut veranschaulicht. Denn ein Trikot macht doch deutlich, zu welchem Team wir jetzt gehören. Und sinnbildlich sollten wir doch so ein Hoodie tragen, so ein T-Shirt im Team Jesus. Denn die Taufe ist auch ein öffentliches Bekenntnis. Ich zeige der geistlichen als auch der physischen Welt, ich lebe von nun an ein Leben mit Jesus. Ich bin ein Nachfolger. Ich bekenne mich bewusst auf die Seite des Retters. Und ich muss sagen, ich liebe das bei unseren Taufen, dass ihr, bevor ihr ins Wasser gleich geht, vorher noch euer Zeugnis erzählt. Ihr zeigt allen, ich gehöre jetzt zu Jesus. Ich bin sein Nachfolger. Ihr wollt nicht schweigen über das, was in euch passiert ist. Jetzt mal ehrlich, wie könnten wir denn auch über etwas schweigen, was ewiges Leben schenkt? Das geht doch gar nicht. Nicht die Taufe selbst rettet, aber der Glaube. Und deshalb wird Simon euch auch gleich fragen, wenn ihr ins Wasser geht. Glaubst du von ganzem Herzen, dass Jesus Christus dein persönlicher Retter und Herr ist? Und ihr werdet mit einem klaren Ja, ich glaube antworten. Und dann tauft er euch auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, so wie Jesus es seinen Jüngern mitgab. Und dieses Bekenntnis, das legen wir öffentlich ab. Das haben damals die 3000 Menschen gemacht. Und auch der Kämmerer, Philippus, und auch an anderen Stellen lesen wir das. Und doch sollten wir uns heute alle fragen, jeder, der schon mit Jesus unterwegs ist, ist mein Glaube noch sichtbar oder war es nur bei meiner Taufe? Denn die Taufe ist auch eine moralische Verpflichtung. Taufe ist nicht nur ein Bekenntnis, sie ist auch ein Startschuss. Ich bin jetzt sichtbar ein Teil von Jesus Mannschaft. Und das heißt, ich bin mitverantwortlich. Ich bin verantwortlich für mein Zeugnis, ich bin verantwortlich für mein Handeln und für meine geistliche Entwicklung. Nicht aus Pflichtgefühl, sondern aus Überzeugung und Liebe. Wie in Römer 6,4 steht, wir wandeln in einem neuen Leben. Das ist das, was die Taufe uns verdeutlicht. Wir sind berufen, in diesem neuen Leben zu wandeln. Nicht perfekt, aber ehrlich. Nicht aus eigener Kraft, sondern mit Jesus, Schritt für Schritt. Und zusammengefasst können wir doch auch heute zur Taufe sagen, Taufe ist nicht nur was für Täuflinge, definitiv, aber auch für alle, die schon getauft sind. Sich nämlich daran zu erinnern, was sie damals bei ihrer eigenen Taufe bekannt haben. Und vielleicht auch ein Anstoß für diejenigen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, aber diesen Schritt der Taufe noch nicht gegangen sind. Und wenn du Jesus bisher noch gar nicht kennst, dann ist dieser Taufgottesdienst heute auch eine Einladung für dich, Jesus anzunehmen. Ihn, der vergibt, der verändert, der neues Leben schenkt. Komm da auf mich, auf Jakob oder auf Simon oder jemand, der dir vertraut ist in dieser Gemeinde zu. Lerne Jesus kennen. Er schenkt neues Leben. Und bevor wir gleich zur Taufe kommen, will ich euch noch ein Bild zeigen. Es ist kein theologischer Text, kein biblisches Zitat, sondern einfach nur ein Spiegel. Warum? Denn alles, was wir heute gehört haben, Glaube, Taufe, neues Leben, nur dann Sinn ergibt, wenn ich erkenne, es geht um mich, es geht um uns alle. Nur dann Sinn ergibt. Wir haben diesen Text hier, hier siehst du die Person, für die Jesus gestorben ist, jetzt bei uns auch zu Hause auf dem Spiegel. Und jedes Mal, wenn man da hineinschaut, dann ist man dankbar. Dankbar für das, was Jesus vorhin getan hat. Und ich hoffe, dass du dieses Bild hier heute mit nach Hause nimmst. Und nicht den Spiegel, sondern einfach nur dieses Bild. Und wenn du abends oder morgens in den Spiegel guckst, dich daran erinnerst. Jesus ist für dich für uns alle hier am Kreuz gestorben. Wir können sagen, danke. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Amen.